Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
6 Wochen hat die Polarstern eine passende Eisscholle gesucht. Anfang Oktober war sie dann gefunden. Seitdem driftet das Forschungsschiff festgefroren durch die Arktis. Eine kleine Stadt ist auf dem Eis entstanden. Wenn es Licht gibt, dann stammt es vom Mond oder den Stirnlampen, mit denen Forscher auch nach Eisbären Ausschau halten. In diese Einöde führt keine direkte Telefonverbindung. Deshalb haben wir Markus Rex, dem Leiter der Mosaik-Expedition, unsere Fragen aufgeschrieben und er hat uns seine Antworten zurückgeschickt. Das Interview, das Sie jetzt hören, ist also nachträglich zusammenmontiert. Wie schwer war es, eine passende Eisscholle zu finden? Das war unsere erste Frage.
Ja, das war allerdings nicht so ganz einfach. Nach dem extrem warmen Sommer hier in der Arktis ist das Eis hier überall sehr dünn und brüchig gewesen. Die Eisschollen, die wir hier gefunden haben, hatten in der Regel nur eine Dicke zwischen 60 und 80 Zentimeter und davon war nur die Hälfte tragfähiges, stabiles Eis. Wir brauchen aber eine Basis für ein sehr ausgedehntes Forschungscamp, was hier ein ganzes Jahr lang existieren soll. Deswegen haben wir uns auf die Suche nach der einen speziellen Eisscholle gemacht und da sind wir sehr froh gewesen, zusammen auch mit Fernerkundungsdaten, mit Satellitendatenprodukten ein Stück Eis zu identifizieren. Es handelt sich um eine Eisscholle, 3,5 mal 2,5 Kilometer groß, in denen das Eis sich übereinander geschoben hat, senkrecht gestellt hat und auch an den dünnsten Stellen genügend Stabilität bietet für unsere Infrastruktur, die wir hier neben dem Schiff auf das Eis stellen müssen.
Die Polarstern hat ihre Eisscholle also gefunden. Was ist passiert, seit Sie dort das erste Mal festgemacht haben?
Ja, seit dem 4. Oktober liegen wir hier fest an unserer Eisscholle. Wir haben die Maschinen in den Leerlauf versetzt, haben uns hier einfrieren lassen und driften jetzt passiv mit der Drift des Eises durch die Arktis. Und in dieser Zeit haben wir eine gewaltige Infrastruktur auf das Eis gestellt. Stromleitungen sind errichtet worden. Wir haben eine ganze kleine Forschungsstadt neben dem Schiff auf dem Eis aufgebaut. Die besteht aus richtigen Stadtvierteln wie Med City, wo unsere atmosphärischen Arbeiten laufen, Ocean City, wo die Beprobungen des Ozeans stattfinden, Rough City, da wird ein kleiner ferngesteuerter Tauchroboter eingesetzt, um das Eis von unten und die oberen Wasserschichten genau inspizieren zu können. Das ist eine kleine Stadt, wenn man sich das von oben anguckt, mit dem Schiff daneben liegend als dem sicheren Rückzugsort für alle Teilnehmer. Und das wird jetzt so ein ganzes Jahr über die Arktis driften.
Wie gefährlich ist es für Sie, von Bord zu gehen?
Wir haben hier alles getan, um die Risiken dieser Expedition, so weit wie das irgend möglich ist, zu minimieren. Trotzdem, wir machen unsere Arbeiten auf einer sehr dynamischen Eisoberfläche. Die reißt ständig an verschiedenen Stellen auf. Es bilden sich durch Eisdrücke hohe Presseisrücken. Das ist keine stabile, sichere Oberfläche. Und auf der arbeiten jeden Tag viele Teams draußen auf dem Eis. Wir können nicht mal so eben jemanden in ein Krankenhaus bringen. Und auch das birgt natürlich gewisse Risiken, die unvermeidbar sind. Und unsere Arbeiten finden im Lebensraum des Eisbären statt. Und auch das sind Risiken, mit denen wir hier umgehen müssen und die wir vernünftig managen müssen.
Sie driften jetzt seit 6 Wochen. Was ist anders gelaufen, als Sie erwartet haben? Was war besser, was war schwieriger?
Unsere Eisscholle zu finden war zwar vielleicht nicht unbedingt leichter als erwartet, aber es ging dann doch sehr schnell. Wir haben unsere Eisscholle früher identifiziert, als das im Plan eigentlich vorgesehen war. In den Wochen danach sind wir aber tatsächlich auch von vielen Schwierigkeiten geplagt worden. Das Eis ist eben instabil. Es ist in den dünnen Bereichen dieser Scholle mehrfach aufgerissen. Wir mussten bereits auch Ausrüstungsgegenstände aus dem Wasser wieder bergen. Presseisrücken haben unsere Stromlinien durchschnitten und verschüttet. Und wir haben hier doch eine sehr hohe Dichte an Eisbären. Man kann nur in dem Licht der Stirnlampe nach Eisbären Ausschau halten und das Wärmebild-Sichtgerät, was wir auf der Brücke betreiben, einsetzen, um auch die Umgebung noch nach Eisbären abzuscannen. Aber das ist auch ein Problem, was auch unsere Arbeiten hin und wieder mal zurückwirft, wenn eine Eisbär in der Umgebung ist. Müssen natürlich alle Menschen zurück an Bord kommen, damit alles sicher bleibt.
Wie viel Improvisationstalent war vom Leiter der Expedition gefragt?
Ja, die ganze Expedition besteht eigentlich im Großen und Ganzen nur aus Improvisieren. Wir mussten ein Konzept spontan neu entwickeln, dass unsere schwere Infrastruktur auf dem festen, verpressten Bereich unserer Eisscholle steht und die Wissenschaft dann auf dem dünnen Bereich stattfindet. Das war so nicht geplant, das haben wir improvisiert. Wir mussten unser Stromnetzwerk sehr viel modularer und flexibler aufbauen bei den sehr dynamischen Eisbedingungen, die wir hier haben. Wenn wir eins gelernt haben in den ersten Wochen dieser Expedition, dann improvisieren.
300 Wissenschaftler auf engstem Raum zusammengepfercht. Schlägt das schon auf die Stimmung?
Ich würde eher sagen, das schweißt zusammen. Jeder hier an Bord ist sich bewusst, dass wir ein kleines Team von Menschen sind, weit entfernt von jeder anderen menschlichen Seele, über 1000 Kilometer zurzeit. Das sorgt auch dafür, dass sich jeder darüber bewusst ist, Reibereien und Konflikte, die natürlich bei so intensiver Arbeit nie ganz ausbleiben können, diese niemals eskalieren zu lassen, sondern wir wissen, wir sind auf jeden einzelnen Expeditionsteilnehmer für Monate angewiesen. Anders geht das nicht in so einem Team von Menschen, die hier auf sich selbst gestellt, in der Polarnacht, mitten im Eis, so weit weg von allen anderen Menschen unterwegs ist.
Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen?
Ja, im Moment sehe ich Dunkelheit. Schon seit geraumer Zeit ist hier keine Spur mehr von Tageslicht zu sehen. In der zweiten Oktoberhälfte war bei wolkenfreiem Himmel immer noch eine Dämmerung, um die Mittagszeit herum wahrzunehmen. Das ist lange vorbei. Es ist jetzt hier stockdunkel, Mitternacht genauso wie mittags. Trotzdem sehen wir natürlich im Bereich unserer Suchscheinwerfer vom Schiff oder wenn wir Mondlicht haben, auch diese skurrile, außerirdisch wirkende Eislandschaft um uns herum. Eisskulpturen, die sich aufgefaltet haben durch die Kräfte von Eisdruck und Wind. Dazwischen wieder eingelagerte, große, flache Bereiche, Ebenen, in denen es in der Regel dunkel ist, wenn der Mond flach darüber scheint. Schwarze Bereiche, so sieht es von uns hier oben aus meinem Fenster aus. Und dadurch sich ziehend langgestreckte Presseisrücken mehrere Meter hoch, in denen sich das Eis eben unter diesen gewaltigen Drücken, die wir hier manchmal haben, krachend und knirschend übereinander faltet und diese Gebilde bildet. Das sieht wirklich außerirdisch aus, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, jedenfalls wenn man überhaupt etwas sieht.
Die Idee, sich mit dem Eis durch die Arktis tragen zu lassen, hatte der Norweger Fridtjof Nansen vor 100 Jahren. Wie hat sich Ihr Bild von ihm verändert, seit Sie selbst durch die Arktis driften?
Ich muss sagen, ich hatte schon immer einen sehr hohen Respekt vor Fridtjof Nansens Leistung. Er hat zum ersten Mal erkannt, wie man ein Schiff konstruieren muss, um diese gewaltigen Eisdrücke, die hier in der Zentralarktis herrschen, überleben zu können. Alle Expeditionen vor ihm sind vom Eis zerdrückt worden. Das ist ihm nicht widerfahren. Er wusste genau, wie man damit umgehen muss. Er hat die Strategien von den Ureinwohnern der Arktis, von den Inuit erlernt und hat sich eben nicht in europäischer Überheblichkeit auf Verfahren verlassen, die vielleicht gut wirken am Schreibtisch irgendwo in einem Büro. Mein Respekt vor Nansen war also schon immer groß. Er ist natürlich jetzt noch größer geworden, als wir aufgebrochen sind und uns von unseren Familien verabschiedet haben. Wussten wir, wir kommen heile und gesund zurück. Wir wussten, wir können sogar von unterwegs aus kommunizieren im begrenzten Umfang. Das war bei Nansen alles nicht der Fall. Als Nansens Team sich von ihren Familien verabschiedet haben, da wusste keiner, ob die jemals auf dem Eis wieder auftauchen, ob man überhaupt jemals wieder irgendeine Spur von denen sehen würde. Sich das zuzutrauen und diesen persönlichen Einsatz einzubringen, das muss ich sagen, nötigt mir schon einen gewaltigen Respekt ab.
Sagt Markus Rex, Leiter der Mosaik-Expedition, deren Drift durch die Arktis gerade erst begonnen hat.